Und dann hieß es ja, der DJ, der nach dir dran ist, ist krank, mach doch mal 4 Stunden. Und es war für mich natürlich das erste Mal im Club, erstmal auf einer Anlage spielen. Und Max Boon meinte dann halt, das war jetzt aber nicht so schlecht. Ne? Und dann meinte ich, das war mein erstes Mal. Und er so, aha, komm her, kriegst du direkt einen Schnaps. So, ne?
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und unser Gast heute ist eine sehr eindrucksvolle Person. Im Deutschen gibt es ja diese Beschreibung, eierlegende Wollmilchsau. Das ist eine Person, die alles kann und auch alles macht, also ein Tausendsasser. In unserem Fall gender ich das Ganze aber mal und sage Tausendsasserin. Sinti ist zum Gespräch vorbeigekommen und die ist auch keine Unbekannte im Business. Und das gilt eigentlich auch schon seit Anfang 2000. Denn die gebürtige Berlinerin fing schon in den 90ern mit dem Auflegen an, als sie Teenagerin war, und wurde von Vespem dann unter Vertrag genommen. Als Sinti 2009 Mutter wurde, hat sie sich so ein bisschen aus der Szene zurückgezogen, aber zum Glück nicht für immer. Was sie zurückbrachte und wie Sinti mehrere Labels, einen Plattenladen, DJ-Leben und Muttersein alles unter einen Hut bringt, das hört ihr gleich. Vorher möchte ich euch aber noch auf unsere Seite electronicbeats.net hinweisen. Wenn ihr spannende DJ-Geschichten mögt oder auch einfach mal Bock habt auf eine Studiotour in Videoform, dann findet ihr das genau dort. Und natürlich auch diesen Podcast hier. Also electronicbeats.net, einfach mal ansurfen und euch durchklicken. Und damit jetzt zum Gespräch mit Sinti. Ich sage herzlich willkommen, Sinti.
Hallöchen.
Sinti, ist das auch dein richtiger echter Name?
Genau, das ist auch mein echter Name.
Ja, weil man vielleicht denkt, das ist eine Abkürzung von irgendwas, aber ist es nicht.
Ja, es fragen alle irgendwie, aber es ist tatsächlich mein echter Name.
Das ist halt eine geborene Ostberlinerin, vielleicht erklärt das ein bisschen. Ne?
Genau.
Beim Thema Ostberlin bin ich auch schon bei meiner ersten Frage. Der 9.11. ist gerade vorbei.
Ja.
Also der 9. November, Tag des Mauerfalls, der in deinem Leben gerade aktuell eine Rolle gespielt hat, nämlich der vergangene 9.11. Was war denn da so Besonderes für dich? Ich weiß es natürlich, aber ich möchte, dass du es den Hörerinnen sagst.
Meinst du mein Essential Mix?
Ja.
Ja.
Genau, den meine ich. Ja. Der Essential Mix auf bei der BBC.
Ja, genau.
BBC 1, One.
Ja, genau.
So. Ist es dann so, dass der Pete Tong persönlich anruft und sagt so, hey du, Sinti, kannst du uns mal so einen Essential Mix machen oder wie läuft das ab?
Ja, leider war es nicht ganz so. Ich hätte es mir natürlich so gewünscht. Aber ich glaube, mit der BBC, da musste ich ein bisschen länger baggern. Ich glaube, das hat alles angefangen letztes Jahr, als ich einfach ja, mehr produziert habe, mehr rausgebracht habe und ich habe den Jordan, der macht so ein bisschen meine PR für mich und der hat dann meine Tracks weitergeschickt. Mhm. Und dann kam aber erstmal eine Mail von Danny Howard von BBC One und der fand meine Tracks so geil, dass er gesagt hat, du, ich möchte dich gerne so als Artist on Fire haben für dieses Jahr. Also da, das war, glaube ich, im Januar, genau, hat er uns geschrieben. Und ich dann so, okay, cool, was muss ich machen? Er so, ja, entweder kommst du vorbei oder wir machen irgendwie Interview am Telefon. Und ich bekleide dich halt übers Jahr so ein bisschen und ab und zu spiele ich dann halt mal ein paar Tracks von dir in der Sendung. Und aber ich sehe irgendwie, dass da bei dir gerade ein bisschen was passiert, so musikmäßig. Und das finde ich ganz cool und deswegen will ich das unterstützen. Mhm. Und von da ging es dann immer irgendwie weiter. Also dann war ich halt genau dieser Future Fire Artist, dann gab es irgendwie so einen Minimix für diese Annie Mac. Mhm. Und so hat sich das dann immer hochgeschaukelt.
Stimmt, Annie Mac habe ich auch schon gehört. Ja.
Genau, und dann war irgendwie so der Essential Mixer stand bei mir natürlich immer so auf meiner Liste ganz oben so von Sachen, die man halt erreichen will als Artist.
Das ist so lustig, weil das ist wirklich so eine Frage bei mir, was bedeutet so ein Essential Mix? Weil ich habe den davor von Crystal Clear, also von Deck gehört.
Ja.
Und als er rauskam, war das ja auch so für ihn, seit er 14 ist, träumt er davon.
Ja.
Und er hat das jetzt erreicht und so. Das hat also so eine große Bedeutung. Ja.
Auf jeden Fall, wobei ich denke, bei ihm ist es vielleicht noch ein bisschen mehr, dadurch, dass er ja Brite ist, glaube ich. Oder,
also ihre.
Genau, oder ihre, genau. Ich glaube, für die Engländer oder für die Iren ist es noch mal ein größeres Ding, ne? Also für mich war es ja schon mega groß, aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt dann noch so ein Landsmann bist, irgendwie ist es halt so das Nonplusultra und nee, also ich habe mich da schon echt mega gefreut und wie es dazu kam, wie gesagt, wir haben da, ich habe da sowieso schon Support bekommen und dann hat der John halt gefragt, so, hey, wie sieht's denn aus für Essential Mix und so, das wäre doch mal super. Und dann hieß es erst, ja, nee, ist noch zu früh. Mhm. Und dann hat John aber er hat mir die Mail gezeigt, eine mega coole Mail geschrieben, so, nee, es ist nicht zu früh und so, die arbeitet gerade so hart und ist auch alleinerziehend und so, und was die macht, das ist echt krass, muss auf jeden Fall supported werden. Und dann hat der Producer hat dann zurückgeschrieben, so, oh ja, du hast auf jeden Fall recht. Und dann wurde das irgendwie mit Pete Tong abgesprochen, er hat auch gemeint, ey, auf jeden Fall, voll verdient und cool. So, das machen wir. Und ich so, ja,
cool. Sehr geil. Du hast ja aber generell auch eine Verbindung zum Radio, ne? Wir haben gerade über meinen alten Heimatsender auch gesprochen, über Fritz.
Genau.
Das Radio vom RBB in Berlin und Brandenburg. Da hast du auch gearbeitet.
Stimmt, da hatte ich eine Sendung, die ist auch erst Night Flight, später dann Beste Musik im Club. Und da war ich dann 2 Jahre, hätte es auch noch super gerne weitergemacht, aber ich habe dann, ja, musste schweren Herzens, muss ich dann sagen, ich kann es erstmal nicht mehr machen.
Schaffst du nicht mehr, oder was?
Genau, ich habe es nicht mal geschafft, weil es ist halt schon, ich meine, weißt du ja selber, ne? Es ist halt ein mega Commitment. Und auch wenn man, glaube ich, sowieso jeden Tag Musik hört oder sowieso sich immer auf die Gigs vorbereitet oder so, ich habe halt so meine ganze Freizeit ins Studio gesteckt, also ins Produzieren und so. Und ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft. Und ich hatte dann am Ende so ein bisschen das Gefühl, dass die Qualität dann nicht mehr so gut ist. Und dann habe ich gesagt, komm, nee, dann gebe ich halt lieber jemandem anderen die Chance, das halt weiterzumachen. Und weil, ja, ich bin dann auch nicht so ein Freund davon, das dann so hoppla hopp zu machen. Und dann ist irgendwie, es ist dann nicht so geil. Und dann, ja.
Ja, wie war denn das so für dich? Weil du bist ja, kommen wir gleich so ein bisschen auf deine Vergangenheit. Bist du Musikerin, würde ich erstmal so als Überbegriff sagen, mit vielen anderen Baustellen noch.
Ja,
ich nenne dich im Intro die eierlegende Wollmilchsau, die Tausendsasserin, du machst halt alles, aber wie gesagt, kommen wir gleich drauf.
One-Woman-Show.
Ja. Hat denn so eine Radioshow auch Auswirkungen? Also ich würde sagen, sowas wie so, also damals war das so, dass es als Karrierebooster gewirkt hat. Ich weiß das von Kolleginnen, die irgendwie eine Radioshow hatten mit so, ja, Clubmusik und die dann auch irgendwie so eine Karriere in der Clubmusik gemacht haben. Hast du das gemerkt, dass du auf einmal so eine andere Präsenz hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel, viel mehr Anfragen bekommen, jetzt nicht unbedingt für Gigs, aber halt einfach von so Promo-Agenturen, die mir dann Tracks geschickt haben von irgendwelchen Leuten oder Produzenten oder die gemeint haben, hey, der spielt am Wochenende in Berlin, wie sieht's denn aus, willst du nicht ein Interview machen? Und ich muss sagen, das hat schon was gebracht, also so für die Connections und für die fürs Netzwerk. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte da wahrscheinlich noch viel, viel mehr Energie reinstecken sollen oder müssen. Und dann, denke ich, hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr davon gehabt. Aber dadurch, dass ich ja, wie du vorhin schon meintest, ich so eine eierlegende Wollmilchsau bin, kam bei mir das, glaube ich, eher so durchs Produzieren, dass ich da so einen Schritt nach vorne gemacht habe. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, irgendwie bringt mich das weiter. Die Sendung ist zwar auch cool und natürlich bringt es mich auch weiter, aber letztendlich müsste ich da viel, viel mehr Zeit rein investieren, die ich dann auch leider nicht habe.
Ja, und letztlich bist du ja Musikerin und keine Moderatorin.
Genau, das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Dann kommen wir jetzt doch nochmal auf den 9.11. zurück, aber diesmal 1989. Wo warst du?
Zu Hause mit meinen Eltern.
In Ost-Berlin?
Genau.
Wo bist du groß geworden oder wo hast du gewohnt?
In Prenzlauer Berg.
Okay. Das ist der gute alte Prenzlauer Berg.
Genau.
Ich komme darauf, weil ich weiß, dass du gebürtige Ostberlinerin bist, aber dann nach dem Mauerfall seid ihr nach Saarbrücken gezogen. Warum das denn?
Genau, stimmt. Das ist so lustig. Ich sage immer, ich bin in die Nähe von Frankfurt gezogen, bis ein Freund von mir meinte so, Saarbrücken ist doch gar nicht in der Nähe von Frankfurt. Ja, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie wegen Jobs und irgendwie sind dann auch alle weg und ja, wir sind dann halt auch weggezogen.
Wie war denn das für dich?
Das war schon ganz okay. So, ich meine, ich war damals auch noch wahnsinnig jung, irgendwie halt, was weiß ich, 13 oder so, ne? Genau, und da, ich glaube, das war halt einfach aus, wie sagt man, ökonomischen Gründen und so weiter.
Okay.
Und dann da meine Eltern gearbeitet und ja, das war schon ganz okay, ne? Aber natürlich hat man halt einen anderen Dialekt, sage ich mal, oder einen anderen Akzent und so. Das hat schon ein bisschen gedauert, bis man sich da so ein bisschen akklimatisiert und so. Aber ja, letztendlich, glaube ich, hat es mich jetzt auch stärker gemacht, so halt mit neuen Leuten dann irgendwie umzugehen und so.
War das vielleicht auch so ein bisschen dein Glück? Ich glaube, du kannst es nicht vergleichen, weil du ja dein Leben in Ost-Berlin nicht nochmal leben konntest in dem Alter.
Ja.
Oder dann im Vereinigten Berlin.
Ja.
Weil du hast ja dann als Teenagerin schon recht jung so den Job im Plattenladen bekommen.
Ja.
So, also das, vielleicht war das, lag das auch an dem Ort, weil da nichts anderes war oder so?
Ja, ich glaube irgendwie, also so mittlerweile, so mit dem Alter denke ich halt, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und das schon alles so irgendwie seinen Sinn hat. Also egal, ob manche Sachen vielleicht extrem schlecht sind oder manche Sachen natürlich extrem gut sind. Aber ich habe immer schon irgendwie Musik geliebt. Meine Eltern haben auch immer Platten irgendwie gesammelt und so. Und von daher war das für mich eigentlich der Gang zum Plattenladen dann irgendwie später, war dann eigentlich so der nächst logische Schritt. Und da war ich dann 2-3 Mal, da war ich, glaube ich, dann echt auch erst 16 oder so. Ne? Und die hatten dann jemanden gesucht, der am Wochenende so ein bisschen mithilft. Und die dachten natürlich, ich bin ein bisschen älter, weil ich immer schon sehr groß war. So. Und dann haben die mich halt gefragt. Und ich so, ja, warum nicht? Und ich bin dann in Platten, also in Vinyl damals irgendwie noch bezahlt worden. Und ja, das ist natürlich jetzt wahnsinnig gut, weil ich habe eine wahnsinnig große Plattensammlung und aus der ich halt immer noch so schöpfen kann, wenn ich auflege. Ja.
Das heißt, das war so ein spezialisierter Plattenladen, also für elektronische Musik?
Genau, das war schon für rein elektronische Musik.
Cool, das ist ja wirklich super.
Genau, es gab dann natürlich noch so eine kleine Hip-Hop-Abteilung, aber die war wirklich super klein. Mhm. Ja.
Du hast dort auch auflegen gelernt?
Genau, da habe ich auch auflegen gelernt.
Ja, wie ist das dann so? Dann nimmt sich so ein Mitarbeiter zur Seite und sagt so, hey, Sinti, willst du das eigentlich mal probieren oder was?
Nee, es war ein bisschen anders. Und zwar, ich habe natürlich zu Hause ein bisschen aufgelegt, weil ich hatte damals, also mein erster Freund oder der zweite oder so war das, der war so Bedroom-DJ und der hat mir das natürlich gezeigt. Und ich denke so, das ist ja wahnsinnig cool, jetzt kann ich eigentlich quasi alle Platten, die ich zu Hause auf Kassette aufnehme und die ich halt nicht mixe und mich das immer genervt hat, dass da so ein Platz dazwischen war. Jetzt kann ich das ja theoretisch auch mixen, wenn ich es dann könnte. Und dann hat er mir das gezeigt und ich fand es wahnsinnig spannend und dann habe ich im Laden angefangen und da waren natürlich nur so ältere Jungs, die waren, Gott, für mich war das damals so wahnsinnig alt, die waren halt so 27 oder so 28 und ich war halt 16, das war halt so, Gott, sind steinalt.
Alte Menschen.
Ja, und na, auf jeden Fall haben die dann so gemeint, sag mal, Mädchen, kannst du auch auflegen? Und ich so, ne, klar kann ich das, weißt du.
Aber große Klappe schon immer
genau,
gehabt.
Es war, genau, erst mal so große Klappe gehabt und dann so, mach mal so, Gott, scheiße, natürlich so total vermixt. Und dann haben sie gemeint, okay, das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen erstmal aufpäppeln. Und es war so in dem Plattenladen, es gab mehrere so Vorhörstationen, aber es gab ein DJ-Setup, was man quasi laut richtig im Laden dann hören konnte. Und so in der ersten Stunde morgens war eigentlich jetzt noch nicht so viel los. Und ich habe dann immer so 2-3 Platten in die Hand gedrückt bekommen und ich so, mix mal, okay. Und es waren dann natürlich so, sage ich jetzt mal, nicht so einfache Platten, wo du halt normalen Beat hattest, waren dann irgendwie so Breakbeat-Platten in irgendwas anderes reinmixen und so. Und es war echt eine absolute Katastrophe. Aber ich muss sagen, letztendlich war es doch eine gute Schule. Am Anfang hatte ich, glaube ich, teilweise echt Angst, in den Laden zu gehen und wieder mixen zu müssen, weil ich genau wusste, es ist halt wieder totaler, wie sagt man, Trainwrecks ist, glaube ich, das englische Wort. Ne? So, und ja, aber irgendwie letztendlich hat es mir doch gut getan, ne? Weil jetzt mittlerweile ist mir das eigentlich egal, wo ich auflege oder wie oder was. Das kann mich jetzt eigentlich auch nichts mehr schocken. Und dann musste ich das halt immer machen. Das hat, glaube ich, dann schon meine Skills so ein bisschen geschärft. Ne? Aber ich glaube, so die ersten paar Monate waren auf jeden Fall hart für mich und natürlich auch für die Jungs, die da gearbeitet haben. Also sorry nochmal.
Und aber cool, dass die einfach dich da so ein bisschen gepusht haben.
Also, ja, total. Weißt du,
das ist ja mega nice, weil diese DJ-Szene gerade unter Jungs ja auch oft so, ich verrate keinen Track-ID, weil es alles meins und was, keiner will so richtig den anderen reinlassen, weil alle sich als Konkurrenz sehen.
Ja.
Und dann finde ich das aber sehr fortschrittlich für die damalige Zeit eigentlich.
Stimmt, das fand ich auch. Und vor allem Saarbrücken ist ja quasi im Saarland und da gab es irgendwie auch keine anderen Frauen, die so Musik gemacht haben. So, und da war ich dann, letztendlich war ich da schon ein bisschen stolz drauf und ich habe dann auch gemerkt, dass so später, als ich dann so 17, 18 war oder so, dass wo ich dann auch im Club irgendwie angefangen habe aufzulegen, dass dann noch ab und zu mal ein paar Mädels in den Laden gekommen sind, die dann gesagt haben, so ey, ich fand das voll cool und ich will es auch probieren und kannst du mir nicht mal ein paar Sachen empfehlen? Und das fand ich dann schon ganz schön. Aber ich war auf jeden Fall lange Zeit so die Einzige dort und habe mich auch immer teilweise ein bisschen gewundert, warum die mich so supporten, aber anscheinend war ich eine coole Socke und dann.
Also, man muss sich also dich als Teenager, ich sag jetzt mal ganz hässlich, jetzt sorry, in Saarland, bist quasi auf dem Land gewesen.
Es war, ja, genau.
Während aber in Berlin ja zu der Zeit, wo die Techno-Szene komplett explodiert ist, so an jeder Ecke ist halt die Musik quasi präsent gewesen und in jeder Bruchbude hat quasi ein Rave stattgefunden. Habt ihr das dort mitbekommen? Wusstet ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja so die, wie sagt man so, the heydays of House und Techno, also wirklich so die Hochzeiten. Und ich meine, was wir im Laden noch Zeug bestellt haben von überall her, wir hatten dann ja, ich glaube, Ellen Alien hatte da dann auch mit ihrem Label angefangen, mit Beepitch und so, die ersten Beepitch kamen dann. Ellen Alien hat dann da auch aufgelegt in dem Club, wo ich gespielt habe, und Heiko Laux und Westbam und hast du nicht gesehen, es kamen natürlich alle aus Berlin oder wir haben halt super viel so US-Zeug bestellt und das Zeug, das wurde ja wirklich in Containern angekarrt irgendwie teilweise. Also das hat man schon mitbekommen und wir waren dann auch echt so, meine Crew und ich, wir waren auch echt so eine Rave-Touristen. Also wir sind dann, ich glaube, nach Kassel ins Aufschwung Ost gefahren und dann irgendwie natürlich, Paris war nicht weit weg, dann irgendwie zum Rex oder so. Und ich habe auch neulich dann erstmal Jennifer Cardini irgendwie kennengelernt, als wir uns im Flieger getroffen haben. Und dann habe ich auch gesagt, so, echt, wir sind da früher immer hingetingelt, als du da gespielt hast und so. Und oder irgendwie, was gab es denn noch? Stuttgart war auch immer wahnsinnig bloß. Frankfurt natürlich, Frankfurt war auch immer super geil und ja, dann halt im Sommer halt immer zur Love Parade nach Berlin und so, das war dann schon, das war super. Dann schon cool, wir sind echt immer überall hingeraved.
Das heißt, ihr wart dann mit dem Auto unterwegs und hattet immer so einen Designated Driver.
Ja, also
ganz verantwortungsvoll.
Genau, stimmt, also einer
musste nüchtern bleiben.
Genau, einer musste nüchtern bleiben, so zum Glück war ich das nie, weil ich war immer noch zu jung.
Ich hatte noch
keinen Führerschein, genau. Und ich hatte dann auch immer irgendwie echt ältere Freunde und ja, die dachten immer alle, ich bin älter. Also irgendwie, ich war halt schon immer sehr groß und anscheinend auch schon sehr, sehr erhaben in meiner Ausdrucksweise und so weiter und so fort. Oder ich weiß es nicht.
Merkt man ja heute noch, ne?
Ja, genau. Und auf jeden Fall haben die mich dann immer mitgeschleppt und das war immer ganz lustig. Und ich meine, klar, nach Berlin, dann gab es ja dieses, wie hieß denn das nochmal, dieses schöne Wochenendticket, wo du dann so 30 Stunden nach Berlin getuckert bist und warst dann 3 Stunden feiern und musstest dann wieder zurückfahren. Nice. Montags war halt wieder Schule und so und das war auf jeden
Deine
Fall.
Deine Eltern haben das einfach so durchgehen lassen, ja?
Mama, ich muss ja was beichten. Nee, ich glaube, meine Eltern haben mir schon echt immer sehr vertraut und klar, als ich jetzt 16 war, haben die mich natürlich noch nicht irgendwie nach Berlin oder Frankfurt gelassen oder so, aber als ich dann so 17 war oder so, und die wussten, dass ich halt irgendwie verantwortungsbewusst bin und meine Eltern sind selber noch super jung, weißt du, ich meine, die waren dann selbst auf meinen ersten Gigs dann irgendwie und die sind ja gerade mal 20 Jahre älter als ich, ja. So und von daher, sag ich mal, war das jetzt eigentlich kein Problem, die haben natürlich auch immer gesagt, ja, übertreib nicht, also jetzt nicht immer 3 Tage am Wochenende irgendwie auf Tour sein, aber hat sich immer ganz gut die Waage gehalten, ich habe trotzdem meine Schule sehr, sehr gut abgeschlossen und alles so, von daher war das eigentlich...
Hast du Abitur gemacht?
Ja, genau, ich habe Abitur gemacht, genau. Ja.
Aber dann nicht studiert, weil dann die Musikkarriere, was, ja?
Informatik.
Ach du meine Güte.
Ich bin voll der Nerd.
Ich wollte gerade sagen, du bist ein Nerd. Ja. Wie geil ist das denn?
Ja.
Auch abgeschlossen?
Ja, natürlich.
Oh, herrlich. Ja, also, ja. Abgehakt hier.
Ja.
Lustig, dass du Frankfurt erwähnst und dass du mit 16 noch nicht hin durftest, mit 17 offensichtlich schon, weil du hast ja dann auf einmal eine Residency im Flash gehabt. Wie kam das? Also warst du da so ein kleines Rave-Kid und hast gesagt, ey, ich kann auch auflegen und jetzt möchte ich euch das mal zeigen?
Ja, genau. Also das Flash, das war in der Nähe von Saarbrücken. Und es gab da irgendwie 2 Clubs von dem gleichen Besitzer. Das eine hieß irgendwie Flash und das andere war die Kulturfabrik. Mhm. Da gab es dann auch immer irgendwie Gast-DJs und so weiter. Und immer, ja, wie gesagt, Halligalli, so in den 90ern war natürlich jedes Wochenende da Party. Und dann irgendwie haben die Jungs aus dem Plattenladen gemeint, sag mal, was machst du denn an hier an Fasching? Ich dann so, keine Ahnung, wieso? Ja, du hast einen Gig. Ich so, ach, ich habe einen Gig. Okay, ja, schön, super. Und da war ich, glaube ich, da war ich gerade mal 17 oder so, ne? Irgendwie sowas.
Ja, weil, also wenn ich richtig informiert bin, bist du ja aufgeflogen, weil du noch nicht 18 warst und dann kurz eine Weile nicht spielen durftest, bis du dann 18 bist.
Ja, das hat ja keiner gefragt irgendwie. Ne? Die haben halt irgendwie mal alle meine beste Freundin gesehen, die war halt 2 Jahre älter als ich, die war dann irgendwie schon 19 und haben mir gedacht, ach, wenn die irgendwie 19 ist, dann ist die Große bestimmt schon 20, ne? Und ich war dann aber halt erst 17 und das war ganz lustig. Ne, auf jeden Fall hatte ich dann da den Gig, oh Gott, das war aber auch so ein Nachmittagsding. Das ging, glaube ich, so 16 Uhr los und ich sollte dann 16 bis 18 Uhr spielen oder war es 18 bis 20 Uhr? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwie sowas in dem Dreh. Und nach mir sollte dann nochmal jemand spielen und danach war dann Mark Spoon irgendwie an der Reihe. Und natürlich, Mark Spoon war ja damals so ein Frankfurter Koloss irgendwie oder so. Natürlich, wie die Frankfurter halt immer so sind, immer so leicht unfreundlich, darf ich das hier sagen? Gott, nee,
natürlich.
Shitstorm, die Frankfurter sind
alle
unfreundlich.
Alles sagen. So über uns Berliner wird ja auch so einiges Hässliches erzählt, also von daher.
Genau. Und ja, also Frankfurter sind ja so ein eigenes Völkchen, auch so genau wie der Berliner halt. Ne? Aber auf jeden Fall, Max Boon war dann echt so eine Marke, der dem war auch alles irgendwie Latte so. Und der hat dann da gespielt. Ich hatte dann so ein bisschen Angst vor ihm. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gespielt und dann hieß es, ja, der DJ, der nach dir dran ist, der ist krank, mach doch mal 4 Stunden. Und es war für mich natürlich das erste Mal im Club, erstmal auf einer Anlage spielen, was halt ganz anders war als jetzt in dem Laden oder bei mir zu Hause. So, dass er dann immer so ein bisschen eine Latenz oder so, wie sagt man hier, so ein bisschen
Verzögerung,
genau. Und das war schon anstrengend. Also ich war nach den 2 Stunden total fertig mit den Nerven natürlich und klatschnass geschwitzt. Und dann kommen die da an, so, mach mal 2 Stunden. Ich so, Gott, scheiße, jetzt noch mal 2 Stunden. Aber es war irgendwie anscheinend ganz gut. Und der Max Buhn meinte dann halt auch so, ey, Mädchen, das war jetzt aber nicht so schlecht. Ne? Und dann meinte ich, das war mein erstes Mal. Und er so, aha, komm her, kriegst du direkt einen Schnaps. So, ne? Ja, so ging das dann halt los. Ja, und die Leute vom Laden haben dann auch gemeint, du, das war super. Und es gibt hier einen zweiten Floor. Wenn du Bock hast, kannst du da am Wochenende immer so von 12 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens dann spielen.
Wie geil.
Es war super, weil also ich glaube wirklich, das in dem Plattenladen und dass ich da 5 Stunden spielen konnte, hat es wirklich so halt geschärft irgendwie, ne? Weil es gibt es ja heutzutage eigentlich fast nicht mehr, dass du irgendwo halt so dermaßen gefördert wirst oder dass du halt die Chance hast, einen ganzen Abend zu spielen, wo du halt von bis, also ich habe natürlich nur elektronische Musik gespielt, aber halt von, keine Ahnung, Deep House bis ein bisschen so groovy Detroit Techno und Elektronen, alles mögliche, so 2, 3 Trance-Tracks oder sowas. Damals gab es so Hard House, so Sven Feth und so ein Kram, habe ich dann irgendwie auch alles gespielt, ne? Und ich glaube, das war echt eine extrem gute Schule. So. Und heute mit den 1-Stunden-Gigs, die es teilweise da gibt, also ja gut, da kannst du nicht so viel lernen, glaube ich. Ja.
Nee, nicht lernen und kannst halt auch einfach eigentlich nicht zeigen, was du weißt und kannst und hast und so.
Genau,
ne?
Also oder wie man halt was aufbaut.
Ja, ja, genau, weißt du, dieser Aufbau ist ja so wichtig.
Genau. Also, ich meine, so 1 Stunde losscheppern kann ja eigentlich jeder irgendwie.
Richtig, genau. Einfach jetzt und alles ist gut. Aber
mache ich auch mal gerne.
Ja, aber hast du dir auch verdient über die Jahre, also ne, also von daher.
Genau.
Weißt du eigentlich noch, wie damals dein Alter aufgeflogen ist?
Ja, genau. Und zwar, ich saß im Büro und das muss irgendwie, ich glaube, das war so im Mai und ich habe Ende Juli habe ich Geburtstag. Und dann meinte der Night Manager und so, meinte so, ach ja, hier übrigens, wir schreiben jetzt alle Geburtstage so von allen in den Kalender und füll mal bitte den Zettel aus. Und ich schreibe dann so Geburtsdatum auf. Und er so, hä, warte mal, Moment, du bist 17? Ich so, ja. Ich so, oh Gott, das darfst du ja hier gar nicht sein. Ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt gehen? Soll ich meine Mutter anrufen oder mein Vater soll mich abholen? Und er so, ja, eigentlich wäre das gut. Ich so, komm, also ist ja jetzt wohl ein Scherz. Und dann hat gemeint, du, aber dann müssen wir jetzt mal 2 Monate warten, bis du halt dann wieder offiziell darfst. Und ich so, boah, echt jetzt? Naja, und dann musste ich das dann halt so durchziehen. Ja.
Hast du dort auch in dem Club Westbam kennengelernt oder was woanders?
Genau, das war auch dort, ja, genau.
Und der hat dich auch gehört?
Ja.
Und hat gesagt, du gut, komm, ich nehme dich unter Vertrag oder was?
Genau, oder so, Mäuschen, dann kommst du mal nach Berlin und dann machen wir das klar. Nee, ich war irgendwie großer Westbam-Fan damals irgendwie. Es kam ja so diese Elektropop-Zeug irgendwie auf und das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich habe früher auch echt so ein bisschen Elektrozeug gespielt, so ganz früher Anthony Rota-Sachen oder halt Oaks 88 oder was es da nicht alles gab oder so. Egyptian Lover und so, alles, was halt so Broken Beats hatte, fand ich ganz cool. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann da das, wie hieß es so, das Vorprogramm hieß das damals, genau, das Vorprogramm gespielt vor Westbam und ich glaube dann danach nochmal nach ihm. Und er war dann wohl irgendwie hinten im Backstage und hat mich gehört und kam dann nach vorne gerannt und meinte so, oh, wer bist du, was machst du hier und überhaupt nicht? Dann so, ja, yeah, so und so. Und er so, oh, das ist richtig gut und ja, und wohnst du hier? Und ich so, ja, und ja, krass. Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja, wir müssen auf jeden Fall was machen in Berlin. Ne? Aber ich wusste damals schon, okay, die Leute quatschen immer viel, wenn der Abend lang ist. So. Und ich dachte, naja, halt mal schauen. Ne? Hat mich nicht zu doll gefreut. Und dann Nummern irgendwie ausgetauscht. Und dann irgendwie eine Woche später hatte ich dann einen Anruf von Lupo. Der hat ja damals das Label gemacht. Ich glaube, der lebt ja jetzt auch nicht mehr leider. Der rief mich halt irgendwie an und meinte so, hey, erstmal cool. Ja, der Max hat erzählt so und so. Ich will dir auf jeden Fall Promo schicken. Und du sollst ja auf jeden Fall schon mal Silvester frei halten. Das war 99 auf 2000. Ich dann so, okay, was mache ich da so? Ja, kriegst halt ein paar mehr Infos dann später. Und so, alles klar, okay, gut. Dann rief er wieder an und meinte so, ja, okay, wir haben es jetzt fertig gemacht. Du spielst dann in der Columbia-Halle und es sind halt du, Woody und Westbam. Und ich dann so, geil, cool. Und ich meine, Woody, alle kennen ihn jetzt mittlerweile halt, Heile Glühen und so. Yeah. Ne? Und das war schon echt cool.
Und damals war Woody ja auch eine große Nummer, also mit seinem Hit hier auf Boomerkiller und so weiter.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Und das war für mich halt eine mega große Ehre, ne, da zu spielen. Natürlich auch vorher 3-mal die Hosen gemacht, glaube ich, ne, weil es war halt so mein erster Riesen-Rave, auf dem ich halt gespielt habe. Und das war, glaube ich, ganz cool, ne?
Cool, dann, so eine schöne Electric Kingdom-Nacht war das, oder?
Ja, genau, oder ich glaube, es hieß noch nicht mehr Electric Kingdom, es hieß einfach, ich glaube, es war irgendwie so New Year's Eve mit Westbam oder sowas, ne, genau, und Woody war dann noch dabei und ich halt, ja, und das war cool und von da an ging es dann halt irgendwie los, ja, produzierst du auch und ich habe damals dann erstmal so ein bisschen angefangen und so. Und
also, hattest du das schon alleine angefangen oder war das so dann auf einmal das Interesse geweckt?
Nee, ich habe vorher schon angefangen. Genau, das war ja dann, ich glaube so 98 habe ich angefangen, habe mir so einen alten Atari gekauft mit Cubase, in Schwarz-Weiß und ich glaube irgendwie so eine Drummaschine oder irgendwas. Ich habe mir irgendwas gekauft und wusste eigentlich im Endeffekt gar nicht, wie es funktioniert, weil YouTube gab es noch gar nicht, Tutorials gab es nicht. Hatte auch im Endeffekt keine Freunde, die ich jetzt irgendwie fragen konnte. Und ich habe mich dann selber so ein bisschen da durchgewurschtelt und dann so mehr schlecht als recht halt was zusammengeklöppelt. Und habe dann den Uwe kennengelernt. Und Uwe, wie war da nochmal der Artistname? Genau, Naked war der Artistname von ihm. Der kam eigentlich aus München, hat aber auch in Berlin gewohnt und auch Low Spirit und Electric Kingdom halt auch released. Und genau, und der hat dann irgendwie auch gefragt, also wir haben uns dann auch angefreundet und so, und er meinte dann auch, ja, mit Produzieren, wie sieht's denn aus? Und wenn du da bei Electric Kingdom halt was machen willst, musst du halt auf jeden Fall, also was heißt du musst? Also wäre es natürlich cool, wenn du halt irgendwie eine Platte machst. Und ich dann so, naja, ich habe halt angefangen und halt mal schauen. Und er hat sich die Sachen angehört, hat gemeint, ja, ist auf jeden Fall cool, aber ich habe einen Freund von mir, der kann dir das auf jeden Fall dann nochmal schick machen. Okay. So, genau. Und dann haben wir das halt nochmal alles neu eingespielt. Und ich glaube, ich habe dann 2 oder 3 Platten da gemacht, ein paar Remixe. Und war dann auch so auf Electric Kingdom Tour dann halt mit und hier und da und dort. Und das war schon, ich meine, ich war wahnsinnig jung, ich war dann gerade mal 20 oder so, oder 19.
Aber warum damals als Vinyl Princess, warum hattest du dann auch dieses Pseudonym?
genau, damals gab es das Techno-Forum und das war irgendwie mein Nickname da, weil ich habe halt immer Vinyl gespielt und irgendwie alle meinten immer so, ja, du bist ja die Vinyl-Prinzessin und so. Ich so, ja, ich weiß. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, irgendjemand hat das dann Westbam erzählt oder so der Crew erzählt. Die haben mich dann auch mal wie eine Prinzessin genannt. Und dann kam halt die erste Platte raus und es war dann halt irgendwie auch nicht abgesprochen. Auf jeden Fall stand dann so da The Vinyl Princess. Und ich dachte so, oh Gott, nein, wie peinlich. Und hab dann angefangen, so ab der zweiten Platte, so Cinti aka The Vinyl Princess. Genau. Und dann ab der dritten habe ich gedacht, so, könnte man vielleicht das Vinyl Princess mal weglassen. Okay. Ich meine, es war natürlich süß so, aber es war jetzt auch nicht wahnsinnig cool. Und ich wollte das dann halt relativ schnell dann noch irgendwie
es gibt,
so.
Es gibt ein Buch, was so heißt, habe ich
gesehen. Beseitigt haben, bitte?
Es gibt ein Buch, was so heißt.
Ach echt?
Ja, The Vinyl Princess, weiß ich nicht.
Fetischbuch oder
eine? Nee, es geht tatsächlich um auch Platten auflegen. Ich weiß, cool. Ich habe es nur beim Recherchieren halt, dass es so ein Buch gibt.
Ach cool, muss ich mal gucken. Ja.
Vielleicht schenken wir dir das einfach mal.
Genau. So,
Electronic Beats übergibt der Vinyl Princess mal dieses genau. Buch. Dann muss dann erzählen, wie es war.
Aber witzigerweise, ich muss dazu sagen, ne, im Moment ploppt der Name halt wieder auf. Das ist so lustig. Ich weiß gar nicht, wo das war. Genau, und zwar hat man ja jetzt mittlerweile Instagram und wenn man irgendwo spielt, wird man ja auch immer gefilmt und getaggt und so. Ja. Und irgendjemand hat das vor 2 Wochen angefangen, so, hey, Vinyl Princess, also wusste natürlich nicht so um die Vergangenheit oder so, aber ich habe das dann halt gesehen und dachte so, oh Gott, jetzt holt es mich wieder ein, weißt du? Und dann hab das dann gerepostet so, ne, und es haben irgendwie anscheinend ein paar Leute gesehen und jetzt taggen die mich auch mal so als The Vinyl Princess und filmen mich halt, wie ich dann Vinyl spiele, so, was ja ganz süß ist, ne, aber es ist irgendwie so, okay, eine Princess bin ich mittlerweile ja nicht mehr, aber, ja, okay.
Du bist ja die Queen.
Die Queen, genau. Ja.
Und dann 2001 bist du zurück nach Berlin.
Genau, oder 2000 war das, glaube ich.
Also auch, weil es einfach, also Studium, weil es mit der Musik auch so gut geklappt hat.
Genau, das hat dann irgendwie alles gepasst und so und ich meine, klar, ich habe damit jetzt auch noch nicht so viel verdient, aber habe dann halt studiert und so und wollte eh zurück und von daher hat das dann Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, cool.
Genau.
Wie hast du denn so Berlin erlebt, so Anfang der 2000er? Wie war denn das für dich?
Oh, das war großartig. Das war großartig. Weil ich glaube, irgendwie war ich immer so da, bei meinen Eltern war ich immer so halt auch ein bisschen der Außenseiter und ja, ich hatte immer so das Gefühl, ich war ein bisschen anders. Also ich wollte immer raus, ich war immer hungrig irgendwie auf Reisen und ich wollte die Welt entdecken und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke, so meine Freunde, die von damals, die wohnen alle noch im gleichen Ort. Ne? Das ist klar, natürlich, jeder will das, macht das so, wie er will, ne? Aber ich wollte halt immer raus. So. Ich war immer unterwegs. So. Ich war, auch wenn keiner mit wollte, bin ich halt alleine irgendwo hin. Das war mir wurscht. Und ja, für mich war das immer so ein bisschen wie so im Käfig halt. Ne? Und natürlich war das auf dem Land, also ohne Auto und so, bist du auch nicht großartig weggekommen. Und Berlin war natürlich so der große Spielplatz, weil du hattest so viele illegale Partys. Ich meine, du weißt es ja wahrscheinlich selber, ne? Illegale Partys, du hattest irgendwie leerstehende Gebäude. Okay, was machen wir? Anlage rein, zack, bumm, Party. Und das war großartig. Und du hast so viel tolle Musik entdeckt. Und es war halt einfach auch so. Also es gab ja irgendwie auch keine Sperrzeiten mehr. Es war dann nicht so wie Frankfurt oder so, dass dann um 6 Uhr Schicht im Schacht war, sondern...
Ich finde es halt so faszinierend, weil du hast ja die Szene mitgestaltet. Ist ja so. Also ich meine,
ganz kleiner Teil vielleicht. Ja,
aber genau. Wer dich halt wirklich von damals kennt und so, dann weiß man halt, du warst halt aktiv dabei. Mhm. Ich habe auch gelesen, was ich ja total süß fand, dass ihr auch so illegale Clubs und so gemacht habt. Und das am allerbesten fand ich ja, dass du irgendwie einen Freund hattest, der Matratzen verkauft hat und ihr dann die Matratzen an die Decke geklebt, würde ich nicht sagen, aber halt irgendwie befestigt, dass dieser Raum soundproof wird. Ja, genau. Wie geil seid ihr denn bitte?
Oh Gott, das war mir wirklich so wenn du Mitte 20 bist, denkst du, ja, dir kann irgendwie keiner was. Mhm. Und dann so, ja, lass mal illegale Party machen, okay. Und dann haben wir da wirklich, wo war das, diese alte Münze hinter der, hinter dieser chinesischen Botschaft war das, glaube ich. Mhm. Und ja, wir mussten, also waren halt so riesige Glasfenster, wir mussten das halt ein bisschen abdecken. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand aus der Crew hatte wohl so eine Matratzen-Connection und das waren halt benutzte Matratzen. Das war übelst eklig. Ja, genau. Vor allem, wir haben das dann so, diese Konstruktion, ich habe manchmal Fotos gesehen, also dass das nicht auf den Kopf gefallen ist irgendwie. Also wir haben es nicht an die Decke gehangen, aber halt an die Fenster und haben dann so ganz provisorisch in so ein Sandsteinwände, die, wo, wenn du einmal reinbohrst, dann sind die sowieso auseinandergefallen. Und wenn er versucht, so eine Bande oder wie sagt man dann hier, so halt so eine Strebe irgendwie davor zu machen, damit diese Matratzen da halten. Also sah natürlich cool aus, war auch einigermaßen soundproof und ich musste neulich auch die Geschichte für irgendjemanden aufschreiben und habe mich da wieder dran erinnert, dass der Strom ausgefallen ist und ich das da wieder anschalten musste, aber ich hatte natürlich ein paar kurze schon getrunken und wusste dann auch nicht mehr genau, ob es der linke oder der rechte Schalter war und irgendwie war das Licht 5 Minuten aus, die Mucke aber aus und dann bin ich morgens auch irgendwie, musste ich Kleingeld holen und bin dann so um das Haus rum und hinten war, wie gesagt, diese chinesische Botschaft und da gab es aber von dem Haus, was wir halt hatten, da gab es so ein, ich weiß nicht, so eine Garage oder so und da kam halt der ganze Sound raus und es war unglaublich laut, es hat unglaublich gescheppert irgendwie da vorne und da sind auch immer Polizeibeamte, die da halt stehen und die dann so, ja, weißt du, Entschuldigung, wissen Sie, wo der Sound herkommt? Ich so, was, welcher Sound? Da bin ich total blöd.
Ich höre nichts.
Ich höre nichts. Genau, ich bin und die haben mich dann so komisch angeguckt, so, okay, alles klar. So, und bin dann schnell weiter natürlich. Und bin dann, als ich zurück bin, habe ich dann halt einen anderen Weg genommen. Ne? Aber ich meine, letztendlich hat es auch damals keinen interessiert. Es war ja, ist halt Mucke gut, wird halt wieder irgendwann ausgestellt, was soll's.
Hattest du denn das Gefühl, dass du gleichberechtigt in der Szene aufgenommen wirst? Weil es ja so wirklich so eine Männerdomäne ist.
Genau,
ne?
Es ist eine wahnsinnige Männerdomäne. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen, also um erstmal deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, ich war immer gleichberechtigt. Natürlich hatte ich dann öfter mal so eine Sprüche, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwo gespielt habe und es war dann irgendwie auch ganz gut, dass die Leute dann gesagt haben, du, also für ein Mädchen war das jetzt gar nicht so schlecht.
Ich hasse diesen Spruch.
Genau, wo ich dann immer gedacht habe, super, wusste einmal, ich muss mich übergeben, aber dann sagt man halt irgendwie so einen Spruch zurück, du, für so einen Typ bist du aber ganz schön gut angezogen oder so, weißt du? Und dann war das natürlich dann auch der Drops gelutscht und man ist zur Bahn, hat einen Schnaps getrunken. Mhm. So. Und ja, ich fand das dann irgendwie ganz okay und irgendwann hat es natürlich dann auch aufgehört. Ich glaube, man hat sich dann auch so einen kleinen Ruf irgendwie erspielt oder so. Und ich glaube, ich bin natürlich auch eher so der Kumpeltyp. Da kommt dann auch sehr viel, wie sagt man hier so, Persönlichkeit dazu. Und ich glaube, das war dann bei mir nie so das Problem.
Ja, ja. Was dann, ja, weiß ich nicht, so der Kumpel, den die Jungs gerne hatten, aber halt im Frauenkörper drin.
Ja, so. Genau so. Ja, ich war halt der Kumpel und so und keine Ahnung, mit mir konnte man halt irgendwie auch Platten kaufen gehen. Mhm. Ich wusste halt irgendwie auch einiges und es war irgendwie cool. Also ich war da nicht so, ich kann jetzt nicht auflegen, weil das jetzt das nicht und das nicht. Und klar, wenn halt der Plattenspieler gebrummt hat, dann hast du irgendwie Toastscheiben unten drunter gelegt. Also ich wusste mir dann auch zu helfen. Ich glaube, das hat mich dann auch so sympathisch gemacht, dass ich da nicht jedes Mal gleich ausgeflippt bin oder so. Und deswegen, glaube ich, konnte man da mit mir ganz, ganz gut abhängen.
Ja, und 2009 bist du Mama geworden.
Genau.
Ich nehme an, das war toll und ist auch toll immer noch, weil du eine echt sweet aussehende Tochter hast.
Ja.
Und wenn die nur halb so viel ist wie du, dann ist das bestimmt lustig bei euch zu Hause.
Ja.
Aber es hat dich doch garantiert auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil mit Baby lässt sich's ja relativ schlecht auflegen.
Das stimmt allerdings. Ich wollte immer Kinder haben. Also ich wollte generell immer Kinder haben und auch gerne, bevor ich 30 werde. Ich habe es dann mit 29,5 dann noch geschafft. Und ich sage jetzt mal, es war nicht geplant, nicht direkt geplant, aber ich wollte das auf jeden Fall auch immer. Und ich hatte auch einen guten Job, so ich hatte jetzt auch irgendwie nicht Schiss oder so. Ne?
Mhm.
Und ich wusste aber, okay, halt erstmal danach gucken, wie es dann ist mit dem Auflegen und mit Babysittern und so weiter. Und ich habe dann aber auch erstmal alles auf mich zukommen lassen.
Das heißt, du hast In einem quasi echten Tagesjob dann gearbeitet, okay. Genau. Oder hast du immer die ganze Zeit nebenbei?
Genau, ich habe immer Musik gemacht nebenher, aber es war für mich eigentlich immer so ein Hobby. Und okay. Ich wollte immer unabhängig bleiben. Mhm. Also ich wollte jetzt nie sagen, okay, ich muss jetzt irgendwelchen Leuten auf die Nerven gehen und sagen, hey, ich muss unbedingt spielen, damit ich meine Miete zahlen kann. Also ich habe ja Informatik studiert, habe da auch immer gut verdient und gut gearbeitet und so. Und das, was ich halt als DJ nebenher hatte, war halt Taschengeld und zwar halt einfach Spaß, so wie andere Leute halt stricken oder halt zum Sport gehen oder so. Genau, und auf jeden Fall hatte ich da halt einen Job und es war auch irgendwie alles cool. Und mein Kind ist zum Glück, also echt extrem cool, muss ich sagen. Und die hat nach 3 Monaten auch schon direkt durchgepennt, so 5-6 Stunden. Und dann hatte ich halt, ein Freund von mir hat gemeint, so, hey, wie sieht's denn aus? Hättest du nicht mal Bock? Und ich so, ja, könntest du ja mal probieren, ne? Die schläft ja jetzt durch und so, halt mal schauen. Und dann war ich auch das erste Mal wieder im Club und es war total komisch, weil, ja, ich habe halt nichts getrunken, ich habe ja halt noch gestillt, ne? Und irgendwie war das so, es war irgendwie total schräg, aber es hat natürlich Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin nach Hause gekommen und ich war wahnsinnig glücklich, weil ich habe mich gut gefühlt so und ich habe das dann auch, glaube ich, irgendwie an mein Kind weitergegeben. Und meine Mutter hat immer gesagt, so wenn die Mutti happy ist, dann ist das Kind auch happy. Und so habe ich das dann auch versucht weiterzumachen. Und na klar, später wurde es dann halt ein bisschen anstrengend, als ich mich dann halt von meinem Mann getrennt habe und der halt wirklich so gar nicht supportet hat. Und ja, meine Mutter ist dann auch leider gestorben und das war dann halt echt so, es war halt alles im gleichen Jahr, das war dann so, wo ich dann dachte so, boah, ey, also.
Aber eigentlich war das ja ein gutes Jahr, was war ja dieses Boiler Room Set, wo du auf einmal so einen Aufwind bekommen hast, weil das auf einmal so eine Wichtigkeit bekommen hat, ne, dieses YouTube Boiler Room und so weiter.
Genau, also das war für mich so, gefühlsmäßig war es echt ein extremes Achterbahnjahr. Mhm. Also ich habe auch meinen Job irgendwie aufgegeben dann. Dann, wie gesagt, hat es mit meinem Mann nicht mehr geklappt. Dann war das mit meiner Mutter, die dann echt so, wie sagt man, out of the blue halt gestorben ist. War noch wahnsinnig jung, irgendwie 53 leider erst. Und was uns dann echt alle so komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ich wusste dann nicht so, Gott, was mache ich jetzt? Und irgendwie habe ich dann ein paar Monate später die Einladung zum Boiler Room bekommen, habe mich dann irgendwie gefreut und habe dann irgendwie aber auch gedacht, so Gott, was, wenn es jetzt halt ein bisschen mehr Fahrt wieder aufnimmt. Und eigentlich hatte ich auch schon überlegt, ob ich vielleicht gar nicht mehr auflege oder nur Mutter bin oder so. Es war irgendwie, kam halt echt total viel zusammen, ne? Und dann war ich auch echt teilweise so kurz davor, wo ich gedacht habe, so, ich kann das einfach nicht mehr so, es ist einfach zu viel und mit Babysitter organisieren und die Leute sind so unzuverlässig und vor allem mein Ex dann auch und ich kann das einfach nicht mehr, es kotzt mich alles an. Also so war das tatsächlich so. Ne?
Aber du hattest ja 2 Jahre vorher, hattest ja Nabel gegründet. Also hattest das dich so ein bisschen bei der Stange gehalten, dass du dachtest, okay, ich gebe jetzt doch nicht auf, ich mache da irgendwie weiter.
Ja, also ich glaube, ich hatte so mehrere Stationen des Aufgeben-Wollens. Genau, ich glaube so 2009, 2010, als ich meine Tochter hatte, wo ich dann überlegt habe, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, entweder muss ich nochmal total viel investieren in meine Karriere oder in mein Musikerdasein oder ich lasse es halt einfach auslaufen. Und dann habe ich halt die Jungs vom Label kennengelernt und da hatte ich dann wieder Bock, weil die waren halt irgendwie, ich glaube so 7, 8 Jahre jünger als ich und die waren halt noch so, also ich habe immer sehr viel von mir selber da in denen gesehen. Die haben halt so, die waren halt frisch irgendwie hungrig so nach der Mucke, die sind auch gerade so in dieses Hauszeug da erst reingerutscht irgendwie vom Hip-Hop und so. Und es war für mich so wahnsinnig inspirierend, das halt zu sehen. Ich habe halt sehr viel von mir da drin gesehen, ne? Und dann haben wir halt das Label gegründet oder ich hatte halt die Idee dazu und dann haben wir das gemacht und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so geil, nee, ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter so, ne? Vielleicht mal 1, 2 Jahre.
Aber es ist so schön, oder? Wenn dann wirklich so quasi die Jungen jetzt in Anführungsstrichen einen dann nochmal so ein bisschen befeuern, weil also ich auch gerade persönlich sowas Ähnliches durchmache und diese Musik auf einmal wieder so wichtig ist, dass halt total geil ist, dass man das nicht einfach so wegwabern lässt. Ne?
Ja, und ich habe auch gedacht, ich mache es halt länger in meinem Leben, als dass ich es nicht mache. So, und ich habe gedacht, so, ey, ich habe hier 10.000 Platten stehen und alles, so, ich werde das jetzt nicht einfach wegwerfen. So. Und es war ja immer noch da. Ne? Leute waren ja immer noch so interessiert, mich halt zu buchen und so. Und dann habe ich auch wieder angefangen, Tracks zu machen, so, die waren natürlich am Anfang nicht so gut, wie sie jetzt mittlerweile wieder sind, ne? Aber klar, irgendwie hat man eine Steigerung dann auch gesehen, es hat Spaß gemacht und wir haben wahnsinnig viel gutes Feedback bekommen und das hat echt Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, okay, nee, es gibt wieder was, wo es sich halt lohnt, auch mal halt wieder Arbeit rein zu investieren. Ja, wie gesagt, dann kamen halt so diese ganzen Schicksalsschläge, wo ich dann dachte, so, boah, jetzt läuft es ja eigentlich ganz gut, ne? Aber irgendwie jetzt kommt halt sowas und dann, ich weiß auch nicht. Und dann hat meine Schwester dann aber halt auch gemeint, so, ey, Also die war als Au-pair in USA und meinte so, ey, du, wenn das gar nicht klappt, so, ey, such dir ein Au-pair. Und ich dann so, hä, aber das ist doch voll teuer und so. Und dann habe ich aber halt geguckt und es war gar nicht so teuer. Und ich hatte auch noch einen dritten Raum halt bei mir im Haus, also bei mir in der Wohnung. Und dann habe ich gedacht, komm, ich glaube, ich probiere das jetzt auch. Also bevor ich es jetzt aufgebe, probiere ich das jetzt nochmal aus. Mhm. Und hatte dann auch die ersten beiden Male leider so einen Griff ins Klo mit den Au-pairs. Und dann habe ich jetzt über die beste Freundin von meiner Ex-Schwägerin, die hat eine Au-pair-Agentur. Und mit der mache ich das jetzt und die weiß halt genau, was ich will, dass es bei mir halt so ein bisschen speziell ist halt mit der Arbeit oder halt, oder was heißt Arbeit? Arbeit ist es eigentlich nicht, ja, so ein Geben und Nehmen und Hilfe bei der Kinderbetreuung und dafür wohnt die Person dann halt bei einem umsonst. Und ich muss sagen, die pickt mir da echt auch immer die besten Mädels raus. Ich habe immer jemanden aus Kolumbien und das ist wirklich so das Beste. Also cool. Es ist halt immer wie eine große Schwester und ich kann mich drauf verlassen und das ist, ja, und seitdem halt diese, also es war auch so teilweise wie so eine Last für mich irgendwie auf meinen Schultern, dass ich dachte so, boah, jetzt ist mein Kind nicht betreut, so, was soll ich machen? Ich kann nicht immer meinen Papa hier einfliegen lassen oder meine Schwester, die haben ja auch ihr eigenes Leben, so, ne? Und ansonsten, klar, ich kann mal Freunde fragen, aber die haben natürlich auch, sag ich mal, keinen Bock da jedes Wochenende irgendwie so bei mir abzuhängen, um auf meine Tochter aufzupassen, ne?
Als es wieder so losging, da war sie auch erst 5, ne? So ist ja noch so relativ klein.
Ja.
Wie sah denn so dein Alltag aus? Ich glaube, man muss da unfassbar gut strukturiert sein, damit man das mit dem kleinen Kind irgendwie regeln kann.
Ja, genau. Also ich bin halt morgens aufgestanden, Kind zur Kita gebracht, dann bin ich entweder ins Studio oder habe irgendwie was gemacht fürs Label oder so. Oder habe mich eigentlich die ganze Zeit irgendwie so um Musik halt gekümmert und halt dann von der Kita abgeholt und dann haben wir halt so die Zeit miteinander verbracht und dann abends, wenn sie im Bett war, habe ich dann auch nochmal irgendwie E-Mails geschrieben, irgendwie neue Tracks durchgehört fürs Label und so weiter oder halt dann mich aufs Wochenende vorbereitet. Also es war schon viel, aber wenn ich jetzt zurückblicke, war es eigentlich gar nicht so viel. Also ich habe jetzt manchmal viel mehr irgendwie.
Okay.
Ja, aber man muss schon strukturiert sein und ich glaube, ist ja bei jedem, der selbstständig ist. Ne? Du bist halt selbst und ständig und musst da schon dann halt dich immer selbst motivieren. Aber das kann ich zum Glück gut.
Mhm.
Und ich glaube, durchs Kind ist es auch eher von Vorteil, weil ich habe halt so meinen Tagesablauf. Also ich stehe auch, egal wann ich sonntags nach Hause komme, ich stehe montags um 6 Uhr auf und bin halt am Start, ne? Und bringe sie zur Schule.
Klar, kannst ja nicht sagen, ich muss ausschlafen hier.
Ja, genau.
Ich kümmere mich dann später um dich. Oder
mach dir was zu essen. Ich hol dich später wieder ab. Ja, aber ich meine, sie ist jetzt auch 10, ne? Und klar, das Au-pair ist auch da und die könnte das auch machen, aber das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Also ich bringe die dann lieber selber, weil ich bin ja dann meistens auch 2 Tage in der Woche nicht da und das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Also auch wenn die anderen Eltern so ein bisschen mitleidig so gucken, wenn ich wie so ein Tropf ungeschminkt irgendwie montags zur Schule so, oh, scheiße, ich penne gleich ein. Aber das irgendwie macht es total Spaß. Ja.
Wie findet sie es denn so, dein Job?
Oh, ich glaube, mittlerweile ganz cool. Also jetzt, wo die das alles so ein bisschen verstehen und ich glaube, es gibt auch so ein paar Jungs in der Klasse, die werden auch gerne DJ.
Mhm.
Ich glaube, jetzt mittlerweile findet sie das ganz cool, aber so vor ein paar Jahren war das noch so, ach ja, Mutti, du bist ja so langweilig. Und ich so, was? Ich bin ja wohl die coolste Mutti in der ganzen Klasse, hallo? Und dann meinte sie so auch so, ja, du bist ja noch nicht mal auf YouTube, ne? Weil YouTube ist ja so das Ding jetzt mittlerweile.
Ja, ja.
Und ich dann so, Moment, hab dann so
Boiler Room.
Genau, so Boiler Room. Und sie so, du hast 500.000 Klicks. Oh mein Gott, wie cool bist du denn? Und seitdem bin ich halt so echt so voll die coole Mutter. Und es ist so lustig, weil ich sie dann, also jetzt mittlerweile kommt sie alleine nach Hause, weil ich bin ja auch ein bisschen peinlich, ne? Und aber früher, wenn ich sie dann abgeholt habe, da hast du dann schon mal so die anderen Kinder so tuscheln gehört, so. Da war ein Junge aus ihrer Klasse, hat dann zu seinem Vater gemeint, so, hey, das ist die Mutter von Marlene und die ist total cool, weil die ist auf YouTube und so. Und dann der Vater so, wow, cool, ja, das ist ja echt geil. Und das war irgendwie so lustig.
Wie witzig.
Ja.
Du nimmst sie ja manchmal mit auf Tour.
Ja.
Ja, sie war beim ADE mit dabei.
Genau, beim ADE.
Wie macht ihr das denn so? Weil, also ich meine, du legst ja nachts auf und bleibst dann allein im Bett oder ist da auch die Au-pair dabei? Die Au-pair dabei?
Ja, nee, Au-pair ist nicht dabei. Ich habe das mit meiner Tochter abgesprochen so. Also sie hat da null Problem damit, im Hotel zu bleiben. Sie hat auch ein Telefon, sie kann mich jederzeit erreichen.
Das heißt, da steht keine Nanny auf dem Rider.
Nee, da steht keine Nanny auf dem Rider, nee. Und das Ding ist natürlich auch, ich bin jetzt noch nicht so eine ultra große Nummer, dass ich da mein ganzes Gefolge mal mitnehmen könnte. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Nee, aber.
Das wäre geil.
Ja, das wäre geil.
Auf dem Rider zu stehen, so. Ich brauche ein Kindermädchen.
Genau, ich brauche einen Föhn und eine Nanny. Das steht dann bei mir drauf. Und nee, das zum Glück nicht, aber die ist halt echt total, ja, ich glaube, ich habe die auch echt ganz cool erzogen, so dass die wirklich mir halt 100% vertraut und dass da auch alles cool ist. Und im Hotel ist auch sicher so, die wissen dann auch, okay, die ist halt da, ne? Ja. Und wenn was ist, so, dann ruft sie mich halt an oder sie schreibt mir oder das, so.
Die Stunden ist sie dann alleine, eventuell schläft sie eh schon.
Ja, die pennt dann auch. Also ich habe natürlich auch mal gefragt, so aus Spaß, ja, kommst du mit zum Club, kommen wir gehen ein bisschen tanzen? Sie so, hä, was soll ich denn, das ist total langweilig. Und ich gucke dann halt lieber Comics, ne? Und das Witzige ist auch so, also zu Hause haben wir eher selten mal Fanta, ne? Und da eine Minibar gibt es ja dann Fanta. Dann kommen sie immer, statt dem Cognac sind dann immer so die zwei Fanta-Flaschen halt geleert, weißt du?
Und sie ist auf Zucker.
Ja, genau. Und auch so, so eine leere Chips-Tüte liegt dann und so, okay, alles klar. Keine Party-Maus, weißt du?
Richtig gegeben,
ja. Richtig gegeben, ja. Richtig krachen lassen.
Ja. Das, also okay, dann hat sie halt so diese 2 Stunden im Hotel alleine und das ist ja überschaubar.
Ja.
Du hast erzählt, dass sie dann 2 Tage in der Woche alleine ist, wenn du unterwegs bist.
Ja, oder halt mit dem Au-pair dann. Ne? Ja. Genau, ja. Ja, ich muss sagen, wir waren jetzt in den Herbstferien, war ich, wie gesagt, auf dem ADE, das ging dann schon mittwochs los.
Mhm.
Danach war ich irgendwie in Frankfurt und dann habe ich noch mal in der Nähe von Paris gespielt. Genau, und sie hatte Geburtstag und sie wollte halt unbedingt ins Disneyland. Und ich dann so, okay, komm, dann fliegen wir halt nach Paris und von da ist es super easy mit dem Zug nach Amsterdam.
Mhm.
Von da kannst du auch wieder nach Frankfurt mit dem Zug und dann wieder nach Paris mit dem Zug. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, du, dann kann eh umsonst mit dem Zug mitfahren, das ist super cool, dann kommst du jetzt einfach mal mit und so. Sie so, ja, geil. Und ich muss aber sagen, sonntags, als wir zu Hause waren, so hat sie dann auch zu mir gemeint, so, Mama, das ist ja voll anstrengend, ey. Und sie hat noch nicht mal aufgelegt, weißt du, das ist so, dass sie da irgendwo, ich war auf dem ADE natürlich mega busy, bin von A nach B gerannt die ganze Zeit. Und sie dann so, das ist ja voll anstrengend, so, ich glaube, ich komme jetzt erstmal nicht mehr mit und so. Ja. Das fand sie dann echt ein bisschen anstrengend.
Aber du hast sie auch schon weiter weg mitgenommen, ne?
Genau, sie war in Osaka, war sie mal mit, auf so einem Festival. Und jetzt nächstes Jahr in den Osterferien spiele ich nochmal auf Bali, also da war sie auch.
Mhm.
Und da sind wir jetzt gerade noch am... Und gucken, dann werde ich wahrscheinlich auch in Australien und Neuseeland halt spielen und ja, dann nehme ich sie dann auch mit.
Aber also, achtest schon darauf, dass es dann in den Ferien ist, wenn du sie mitnimmst, nicht außerhalb der Schule, also nicht während der Schulzeit.
Nee, 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 also ich glaube, das würde ich auch gar nicht durchkriegen. Also ich glaube jetzt für die nächsten Ferien oder so muss ich sie wahrscheinlich mal 2 Tage rausnehmen, aber ich glaube, das ist okay. Also sie ist echt super smart auch in der Schule und natürlich keinen Bock, ne, aber halt, ja, ist schon schlaues Mädchen auf jeden Fall.
Bekommst du denn generell auch so Unterstützung, also was jetzt so das alleinerziehende Dasein von angeht, von Freunden oder sogar DJ-Kolleginnen? Also tauscht ihr euch da aus? Also gibt es noch andere Frauen in deinem Business, die Kinder haben, irgendwie genauso busy sind und das irgendwie schaukeln müssen, das Ding?
Also nicht so viele. Ich habe mich allerdings jetzt letzte Woche gerade mit Lafleur getroffen zum Frühstück und so. Und da quatschen wir auch immer viel. Die Tochter ist auch noch ein bisschen jünger. Ich weiß gar nicht, wie alt... Ja, also noch nicht in der Schule auf jeden Fall. Ja, wir quatschen da schon viel drüber, ne? Weil es natürlich auch immer so ein bisschen, manchmal bricht es einem natürlich auch das Herz, wenn man halt, also gerade ich habe mit meiner Tochter eine echt gute Beziehung, wir sind halt ein wahnsinnig gutes Team. Und dann, wenn ich halt freitags weg muss oder so, ist es dann schon manchmal so, oh, ich will eigentlich gar nicht, dass du gehst. Und ich dann so, ja, ich würde dich auch gerne mitnehmen, aber halt dann ist die Flugroute manchmal blöd oder ist einfach zu teuer und dann so, oh, nein. Ja, und das ist halt schon, ist dann schon manchmal anstrengend. Und ich weiß nicht, ob es Lafleur war oder irgendwie eine andere Freundin von mir, die meinte so, boah, ist eigentlich krass. Also ich habe in meinem Freundeskreis sehr viele Alleinerziehende, die dann aber auch echt alle so eigene Firmen rocken und sonst was und oder in Führungspositionen sind. Und ich glaube, irgendeine Freundin hat mal zu mir gemeint, so, ey, also sind wir eigentlich Rabenmütter, weil wir halt dann irgendwie auf Geschäftsreise sind oder so? Oder keine Ahnung, und ich habe dann, oder sie hat das dann auch speziell so auf meinen Job dann irgendwie übertragen, da habe ich dann auch gesagt, du, ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein DJ will, dann hätte ich wahrscheinlich meine eigene Softwarefirma und dann müsste ich halt unter der Woche irgendwie zum Business-Meeting irgendwo hin nach Köln oder München oder vielleicht auch weiter weg, weißt du, und das ist eigentlich, im Endeffekt ist es wurscht und so ist es cool, ich bin halt unter der Woche da und kann halt viel mit meiner Tochter machen, ich kann sie auch mitnehmen und ich versuche das auch so die Balance zu halten und das ist schon cool. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, das ist witzig irgendwie, weil es würde, einen Mann würde das niemand fragen, ne?
Natürlich
so, was
nicht.
Ist denn
natürlich
mit meinem nicht. Ex so? Da fragt auch keiner, was mit dem ist, ne? So, ist halt,
Nee, also das ist ja auch so ein gesellschaftlich angelegtes Problem und letztlich auch irgendwie eine Diskriminierung. Ich meine, selbst, dass ich so eine Frage stelle, ist halt auch irgendwie, das ist so... antrainiert. Ne?
Ja,
so.
Irgendwie schon. Ne?
Das ist wirklich antrainiert. So. Natürlich frage ich jetzt die Mama, so, was machst du denn eigentlich mit deinem Kind? Ne? Das möchten wir jetzt aber auch gerne mal alle wissen, dass die auch versorgt ist.
Ja, kommt in den Keller, 2 Scheiben Brot. Genau.
Ich finde das ich kann es nachvollziehen, dass du auch dich quasi echauffierst, dass man das Männer nicht fragt, weil ich das auch ätzend finde.
Ja.
So, man ist halt so als Frau dann als Muttertier abgestempelt. Es gehört sich dann einfach so, ne? Alles andere geht halt nicht.
Ja.
Vielleicht ändert sich das ja doch nochmal irgendwann.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile mehr Frauen so in der Szene, ne? Und ich kriege das auch immer von vielen mit, die jetzt so ein bisschen jünger sind und die mich dann halt auch so nach Tipps fragen, so, ja, wie machst du denn das? Und eigentlich hätte ich auch gerne ein Kind, aber ich habe natürlich Schiss, wenn man dann natürlich gerade so dabei ist, so ein bisschen bekannter zu werden und das so ein bisschen Zug hat irgendwie, dann haben viele natürlich Schiss dann erstmal, also weil du fällst auf jeden Fall ein Jahr aus. Ne? Ja, klar, am Anfang kannst du noch reisen, aber dann später, im 5., 6. Monat oder so, ist eigentlich jetzt eher nicht mehr so gut.
Genau, das wäre jetzt wirklich doch so eine Frage, wie lange man so in der Schwangerschaft wohl noch spielen kann. Also generell, also ist das dann schädlich fürs Kind, wenn es so laut im Club wummert? Und
ja, also ich glaube, meine Frauenärztin, ich habe die das auch gefragt, und die meinte halt auch so, du ganz ehrlich, solange es dir gut geht, ist es okay. Klar, man soll halt natürlich gucken, dass es jetzt auch nicht so ultra laut ist oder so.
Lässt du mal die Schnäpse weg?
Die Schnaps sollte auch nicht unbedingt sein, ne? Und genau. Aber ich habe dann aber auch so, ich glaube, bis zum 5. Monat ging es. Also ich hatte dann jetzt auch nicht so viel Bauch oder so. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich halt auch selber müde bin. Ja. Und da fängt auch das Kind dann an, so ein bisschen zu treten und so. Mhm. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, okay, die kickt mich jetzt oder hat jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich dann noch aufgehört. Ne? Und wie gesagt, als dann 3 Monate war, habe ich dann so auch das erste Mal wieder gespielt.
Ist es denn manchmal auch so, weil du sagst, ja klar, du kommst nachts irgendwie sonntags spät zurück, stehst aber um 6 montags auf der Matte. Ist sie dann manchmal auch so, sagt so, ey Mama, schlaf dich jetzt mal aus?
Leider nicht.
Nee. Ich sehe dich dann später, schlaf dich aus, macht's nicht, okay.
Ja, nee, da brauchen wir, glaube ich, noch 2 Jahre Training oder so, ja. Nee, aber gestern Abend bin ich halt auch zurückgekommen und es ging, glaube ich, 19 Uhr war ich zu Hause und wir wollten eigentlich, also sonntags ist immer so ein bisschen das Ritual, wir gehen dann immer Schnitzel essen. Mhm. Sie mag das halt ganz gerne dann irgendwie oder halt auch nicht immer, wenn es halt mal passt. Und dann habe ich gemeint, ich lege mich mal kurz 10 Minuten hin und bin natürlich voll eingepennt. Und dann hat sie auch gemeint, Per kann mir was machen, das ist gar kein Problem. Und wir gehen dann aber später, jetzt halt heute noch, genau, ist ein bisschen verschoben. Also es versteht sie dann auch schon und so, ja.
Nice. Du hast ja 4 Jahre lang im Watergate eine Residency gehabt, wöchentlich.
Genau, nicht wöchentlich, aber einmal im Monat habe ich auf jeden Fall gespielt, genau.
Aber das ist ja auch, da kann man natürlich planen, ne, wenn man weiß, man ist dann und dann weg. Aber das finde ich auch also beeindruckend. Mitten in der Woche war das auch, ne? Das
war genau, meistens war es mittwochs, weil es so musikalisch dann auch besser gepasst hat, ja.
Ja. Und das hast du dann mit ihr dann auch irgendwie hinbekommen, weil du dann Hilfe vom Au-pair hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann meistens auch am Ende gespielt und es ging ja dann meistens bis 9 oder 10, dann ging natürlich die Schule schon los. Aber das war dann echt ganz entspannt. Also man plant dann natürlich auch, ne, das Au-pair darf ja auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden halt arbeiten. Ich glaube, dann ein Wochenende im Monat sollte nach Möglichkeit immer frei sein, aber ja, wir klären das halt dann immer auch unter uns, dass ich halt die Kleine dann auch mal mitnehme oder jetzt zum Beispiel dieses Wochenende habe ich auch mal frei oder so und dann passt es auch, glaube ich, ganz gut so.
Und so eine immer wiederkehrende Nacht quasi wie im Watergate, also jetzt mal weg vom Familienleben hin zum Clubleben und Menschen, ist das nicht irgendwie auch langweilig oder also was ist daran so spannend, wirklich sowas zu machen, weil man hat ja schon immer wiederkehrende Gäste, es ist immer ein ähnliches Musikkonzept, es ist immer derselbe Club offensichtlich.
Oh Gott, ja. So. Mit den gleichen Drinks.
Furchtbar.
Ja, furchtbar. Nee, das ist schon ganz spannend. Also ich hatte eigentlich immer irgendwie eine Residency und das ist schon schön, wenn man sich sowas aufbaut und vor allem musikalisch ist es cool, weil man hat dann so Platten, die man, da merkt man halt auch so eine Entwicklung über so 3, 4 Abende hinweg. Also am Anfang spielt man die und man merkt so, naja, so ein paar Leute wird man halt beim Fuß, dann beim zweiten Mal spielt man die Platte dann, also irgendwie 3 Wochen später oder so, und dann so, hey, cool, geiler Track, was ist das? Und dann kommen schon so die ersten Anfragen und so beim dritten Mal ist es dann schon so voll der Hit oder so, ja, wo geil. Man denkt so, ach cool, ja, genau, wo sich dann auch sowas ein bisschen entwickelt und ich bin ja eh so ein, ich quatsch halt auch gern mit Leuten, weißt du, und dann hat man schon gemerkt, dass da auch immer so ein paar Fans sind, so ein paar Hardcore-Fans, die waren halt auch immer da und so und die haben sich dann auch schon darauf gefreut und ich meine, gerade so den Sound, den ich spiele, gibt es jetzt auch nicht so oft im Berlin ist ja eher so ein bisschen oldschool-hausiges Zeug und das war dann schon irgendwie auch ein bisschen was Besonderes. Ne? Und auch so die Gäste, die man hatte, die haben dann vielleicht auch nicht immer hier gespielt und so. Das war schon auf jeden Fall ganz schön.
Ja.
Ja, also langweilig fand ich es nicht. Ne?
Jetzt haben wir aus deinem Leben schon Mutter-Dasein und vor allem DJ-Dasein abgehakt. Okay, dass du halt noch Informatik zu Ende studiert hast und so. Ne? Kommen wir doch mal zu den anderen Sachen, dass man halt wirklich merkt, was du für eine One-Woman-Show bist. Du betreibst Elevate in Friedrichshain.
Genau.
Einen Plattenladen.
Genau.
Kleiner Plattenladen in der Nähe der Warschauer Brücke und unweit des Berghains.
Ne? Genau. So. Auf der Einflugschneise.
Irgendwie so
genau.
Dazwischen.
Ja.
Warum muss es auch noch ein Plattenladen sein, neben all den anderen Dingen, die du machst?
Das war jetzt wirklich aus Versehen.
Ja, klar, nee.
Nee, das hat sich echt ergeben. Also ich habe ja dann das Label gegründet mit ein paar Freunden von mir. Also das war halt dann Bestemodus. Dann kurze Zeit später kam halt Unison Wax. Das war dann ein Label quasi nur für Diego Krause, weil er halt so viel produziert hat. Dann haben wir wahnsinnig viele Tracks von sehr talentierten Freunden bekommen, haben gedacht, komm, das passt jetzt nicht bei uns. Machen wir Sublabel Beste Freunde. Mhm. Hat sich dann natürlich angepasst. Angeboten vom Namen her. Dann habe ich noch ein anderes Label gemacht mit Freunden zusammen, das hieß We Are House. Und dann hatten wir also schon mal 4 Labels und dann so die ganzen Homies, die so mit uns abhingen, die hatten dann auch Labels irgendwann. Ne? Und habe ich dann auch gedacht, so ist ja eigentlich Quatsch, dass man immer so alleine da kämpft, ne? Und alleine macht und tut. Eigentlich wäre es cool, wenn man das halt so kombiniert.
Mhm.
Wir haben ja damals unsere Platten, es gab diese Bestemodus-Webseite, wo du halt auch Platten kaufen konntest und so ein kleiner Webshop. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt halt was ganz Neues und nennen das halt Elevate. Und da können wir halt alle unsere Platten verkaufen, uns gegenseitig supporten.
Ja.
Und natürlich kauft man auch trotzdem irgendwie Neuheiten von Vertrieben und so weiter. Und Quatsch, das haben wir erstmal nicht gemacht, die Neuheiten von Vertrieben. Es war erstmal nur gedacht so als reines Freundschaftsding, dass wir uns supporten und dass wir halt so, ja, wie eine Art Bandcamp halt, so unser eigenes Bandcamp haben, okay. Und die ganzen Platten waren natürlich dann bei mir zu Hause. Und irgendwann meinte meine Tochter so, ey Mama, ey, noch eine Platte mehr und ich zieh aus. Und da war die 9. Da dachte ich dann so, okay, jetzt muss ich was machen. Und dann hat mich 2 Wochen später meine Nachbarin angerufen. Die hatte da so ein Büro-Laden, also direkt neben meiner Wohnung. Und die meinte so, ey, du hast doch mal irgendwie was gesucht. Ne? Ich habe hinten, hätte ich halt den Raum frei und willst du den haben? Ich so, boah, mache ich auf jeden Fall, weil wie gesagt, direkt neben der Wohnung, besser kann es nicht sein. Gut, habe ich dann angemietet und dann meinte sie aber so 3 Wochen später, du, meine Tochter, die ist jetzt auch irgendwie ausgezogen, die ist 18 und ich ziehe mit dem Office nach oben, also in deren Wohnung und willst du halt den ganzen Laden haben. Ich dann so, okay, alles klar, was mache ich jetzt damit? Und die Miete ist halt für die Lage super günstig und ich glaube, ich wäre blöd gewesen, es halt nicht zu machen. Und habe dann halt irgendwie zu den Jungs gemeint, so, wollen wir einen Plattenladen aufmachen? Und die dann so, bist du betrunken? Und da ich so, nee, also so und so sieht's aus. Und die so, ja, okay, cool, was muss man machen? Ja, und habe dann gesagt, okay, lass mich mal machen, so, alles cool. Und dann haben wir halt den Laden aufgemacht. Und mittlerweile mache ich ihn halt jetzt alleine. Aber es ist trotzdem lustig. Also es ist wirklich so ein Kreis, der sich halt schließt, ne? Weil ich habe ja schon früher in einem Plattenladen gearbeitet oder auch mal für Labels oder so und jetzt habe ich mein eigenes Ding und ich habe jetzt zwar nur mittwochs offen.
Genau, das wollte ich nämlich fragen, so, ja. Du hast ja wirklich nicht oft auf.
Genau, ja. Wir hatten halt vorher samstags offen, aber da haben wir dann schnell gemerkt, das passt halt nicht, weil dann wegen Auflegen und so, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und auch ich hatte dann das Gefühl, dass die Leute mich dann auch gerne mal sehen würden, ne? Oder halt, dass es ganz gut wäre, wenn ich dann auch mal anwesend wäre und am Wochenende war ich halt immer weg. Und jetzt mittlerweile mache ich es halt alleine und mache jetzt immer mittwochs auf und ich muss sagen, das ist echt schön. Also wir haben auch mittlerweile ziemlich viele Stammkunden oder es gibt auch Leute, die dann irgendwie neulich war jemand aus Chile da, der so, oh, ich bin voll der große Fan und hat natürlich wahnsinnig viel Zeug gekauft und ist auch cool und ich glaube, so in der heutigen Zeit, was wo alles so auf Instagram stattfindet, alles so retuschiert und alles ist so, weiß ich nicht, alles ist so glamorous und wir fliegen alle nur mit dem Privatjet rum und so weiter, finde ich, glaube ich, ist es ganz cool für die Leute, dass die einfach in den Laden kommen können. Ich stehe da, ich wische den Boden auch selber und stehe da halt Pulli und T-Shirt oder Pulli und Turnschuhen und verkaufe halt Platten. So, die Leute können halt ganz normal mit mir quatschen oder fragen irgendwie nach irgendwelchen Scheiben aus meinem Set. Und das ist eigentlich genau das, was ich irgendwie vor 20 Jahren halt auch schon gemacht habe. So, das ist irgendwie ganz lustig und es ist halt eine ganz andere Form von Fanbase bilden oder es haben sich mittlerweile auch echt extrem gute Freundschaften draus gebildet. So, und das finde ich, find ich wahnsinnig schön.
Dennoch darf man, glaube ich, nicht die Wirtschaftlichkeit vergessen, oder?
Also nee, das darf man nicht, genau.
Ist deshalb dein Laden auch ein Online-Laden, damit halt auch immer Verkauf stattfindet und nicht nur mittwochs?
Genau, also wir haben halt schon sehr viele ausländische Kunden und die jetzt halt nicht das Glück oder halt irgendwie nicht die Zeit haben, dann halt in den Laden zu kommen. Und deswegen war eigentlich so der Main-Fokus sowieso immer auf der Webseite. Und da passiert ziemlich viel, muss ich sagen. Also es ist mittlerweile schon so, dass ich Sachen bestelle und dass die mir quasi aus der Hand gerissen werden teilweise, was natürlich super gut ist. Und auch dadurch, dass der Laden jetzt nicht geplant war, wollte ich da jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ein paar tausend Euro reinstecken, alles super schick machen und dann interessiert es keinen Arsch, ja, wenn ich das mal so sagen darf, genau. Und so habe ich halt, ich habe halt kein finanzielles Risiko und habe dann halt einmal die Woche auf. Vorne habe ich auch zwei Schreibtischplätze vermietet, so, also deswegen, ich habe null finanzielles Risiko. Und ich mache dann mittwochs auf, wenn ich wirklich merke, okay, da ist jetzt echt eine Nachfrage da und die Leute schreien nach dem zweiten Öffnungstag oder so, dann mache ich das halt auch. Oder dann kann man vielleicht auch mal jemanden einstellen. Aber ich glaube, ich bin dann auch eher so ein Typ, der dann so ein bisschen auf Sicherheit spielt und das dann eher lieber so Schritt für Schritt macht. Also es wird immer mal was Neues wieder dazu gekauft oder dann gibt es mal wieder einen neuen Plattenspieler oder einen neuen Verstärker, dass es halt dann noch wieder besser ist. Und ich glaube, das ist dann spannender, als wenn man halt einen fertigen Laden dahinstellt und dann funktioniert es am Ende nicht. Und es ist zwar manchmal ein bisschen chaotisch, aber es wird so lange.
Du hast es ja schon erwähnt, du hast im Plattenladen angefangen, jetzt ist irgendwie so, der Kreis ist geschlossen und es haben sich Freundschaften gebildet, Leute sprechen mit dir, sie können mit dir quasi so nah sein, dich anfassen.
Ja.
Ist das tatsächlich auch das, was den Reiz eines Plattenladen ausmacht, also warum es halt für dich so wichtig ist, weil es halt diese echte menschliche Verbindung gibt und nicht alles im Internet, auf Instagram und so weiter stattfindet, sondern one-on-one?
Das ist wahnsinnig wichtig für mich. Ich glaube, ich bin dann einfach schon noch so sehr oldschool oder kenne das halt noch so aus der alten Zeit, ne? Dass man halt in den Laden geht, da quatscht, man kriegt irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen was, so ein paar Platten vom Plattenladenbesitzer irgendwie rausgezogen, so ein paar Geheimtipps und so und das ist einfach...
Hast du denn sowas noch in Berlin, dass du einen Plattenladen hast, wo du hingehst und vielleicht vom Plattenladenbesitzer noch so den Geheimtipp untergeschoben bekommst?
Ja, also ich muss sagen, seit ich meinen eigenen Laden habe oder so, war ich jetzt länger nicht mehr, aber ich gehe ganz gerne so zu Black Round 12 zum Beispiel, da kenne ich den Joe ganz gut, der zieht mir dann ab und zu mal was raus. Ich war auch öfter bei Mitte Musik, ist ja gerade eine Parallelstraße vor mir. Musste in meiner Schande gestehen, ich war schon länger nicht mehr da. Ich musste mal vorbeigehen wieder, aber ja, da hat man auch immer so Geheimtipps gekriegt oder es war gerade irgendwie Lieferung da und dann so, ah komm, ist noch nicht im Laden so richtig, ne, aber ich gebe es dir jetzt halt mal und ja, das ist schon immer, also fühlt man sich natürlich dann auch immer so ein bisschen geehrt irgendwie.
Und wichtige Frage, finde ich, in so digitalen Zeiten wie diesen, wirklich immer nur Vinyl? Du hast noch nie digital aufgelegt?
Doch, also ich spiele, sage ich mal, 98% Vinyl und dann produziere ich ziemlich viel und da spiele ich mal was Neues vom Stick. Und einmal gab es eine große Überraschung, ich glaube, das war auch beim ADE, das sollte ich für das Mixmag spielen und kam halt da hoch und es war so dieses Hotel in dem Kran. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, ist halt so ein kleiner Kran, ne? Und da komme ich halt durch und ich so, ah, keine Plattenspieler. Interessant. Es ist auch kein Platz mehr da, um Plattenspieler aufzustellen. Und dann habe ich halt gefragt und die so, oh, ach so, ja, ich dachte, das wäre nicht so wichtig und so. Ich so, ey, Leute, also, okay. Und ich da hatte dann auf jedem Stick, glaube ich, so 10 Tracks oder so. Da habe ich mir dann irgendwie was zusammengeklöppelt und habe es dann aber auch später so mit dem Augenzwinker geteilt. So, ja, das ist mein erstes, mein einziges Digital-Only-Set. Und ja, mittlerweile bin ich ein bisschen besser vorbereitet. Also, ich schleppe schon meine Platten überall hin, egal ob das jetzt Australien ist oder China oder hast du nicht gesehen, oder Kolumbien oder so. Aber ich habe trotzdem jetzt immer so ein kleines Backup auf dem Stick. Also wenn halt mal wirklich nichts geht oder so, kann ja immer mal passieren, ne, dann kann ich wenigstens spielen. Also das.
Du releasest dann aber auch nur Vinyl auf deinen ganzen Labels. Was sind ja 5 inzwischen, ne?
Genau, sind 5 Labels. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen von meiner Crew getrennt. Das heißt, 3 werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal auf Eis legen oder schließen. Genau, mache dann nur mein eigenes weiter. Die alten Labels waren Vinyl Only. Und ich hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt das Ganze so ins neue Zeitalter zu bringen, dass man vielleicht auch auf Spotify oder sowas macht oder halt Streaming und so. Finde ich wahnsinnig wichtig. Da wollte der Rest meiner Crew nicht mitziehen. Und jetzt mache ich das halt mit meinen Labels. Und ich muss sagen, das ist echt cool, weil du, also das Reisen kriegt man das ja mit, ne? Du hast dann Leute in Südamerika, die sagen, ich würde wahnsinnig gerne deine Musik hören, aber ich habe keinen Plattenladen. Ich wohne nicht in Berlin und ich habe keine 20 Plattenläden hier. So. Und da habe ich mir überlegt, da muss ich was machen und deswegen gibt es die Sachen jetzt auch digital oder halt im Streaming. Und ich muss sagen, das vergrößert schon mal den Hörerkreis auf jeden Fall und ist halt natürlich auch noch mal ein bisschen extra Cash, weil Plattenpressen ist nach wie vor teuer, verdient man auch nichts dran. So, es geht natürlich immer gut auf, aber das Geld, was dann halt vom Streaming und so kommt, wird dann immer wieder ins neue Label, also in die neue Platte gesteckt. So, das ist dann immer ganz gut. Ja.
Das heißt, 3 Labels gehen auf Eis, dann behältst du 2.
2.
Wie unterscheiden sich die beiden dann voneinander?
Genau, We Are House ist eher so ein bisschen, wie sagt man so, Strip-Back-House, schon so fast so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Minimaltechno, aber so dieses groovige, reduziertere Hauszeug. Genau, dann habe ich ja das 803 Crystal Grooves. Das ist ja
toller Name.
Dankeschön. Ja, das ist ja meins. Da werde ich auf jeden Fall nur mein eigenes Zeug drauf releasen. Und dann hatte ich halt überlegt, okay, jetzt machen wir die anderen Labels zu. Aber wir hatten ja dieses Beste-Freunde-Ding, wo ich dann halt auch Freunde supportet habe. Das fand ich halt immer auch ganz spannend. Und das werde ich jetzt auch machen und habe deswegen nochmal ein neues Sublabel gegründet. Das heißt dann 803 Crystal Grooves Collective Cuts.
Gut.
Ja, genau. Einen kürzeren Namen gab es leider nicht.
Vielleicht findet man ja oder kann ja ein Akronym draus machen.
Ja, genau.
Oder so. Gehst du heute selbst noch aus? Oder ja, wo gehst du hin?
Ich gehe gerne zum Heideglühen oder ich gehe gerne zum Berghain, weil das ist ja nur 2 Minuten zu Fuß von mir weg. Ja, oder halt, keine Ahnung, Tresor, About Blank,
ja.
Wildrenate.
Lustig, Heideglühen und Berghain, ich glaube, unterschiedlicher geht's doch gar nicht, oder?
Ja, irgendwie schon, ne? Das ist witzig. Ich habe auch neulich wieder beim Heideglühen gespielt, vor 2 Wochen.
Mhm.
Und es war so lustig, weil ich habe dann auch irgendwie das gepostet und habe dann gemeint, krass, 1999 und 2019 haben wir jetzt. Und 1999 habe ich, glaube ich, das erste Mal mit Woody zusammengespielt. Mhm. Ist auch so 20 Jahre irgendwie. Ist krass. Wir leben beide noch, uns geht's gut irgendwie. Wir machen immer noch Mucke.
Ja.
Ist cool.
Soll auch so bleiben,
ja,
bitte.
Ja, auf jeden Fall.
Achtet auf euch, ja. Und ist das dann auch okay für dich, dass du dann keine Matratzen mehr als Schalldämpfung in den Club hast, sondern dass alles ganz schön durchgebisnet ist?
Ja, da habe ich auch neulich drüber nachgedacht. Ne? Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe da die Geschichte auch für jemanden aufgeschrieben und da habe ich dann wieder daran gedacht und dachte, war schon ganz schön chaotisch irgendwie, ne? Aber irgendwie war es auch cool, weil da sind halt immer lustige Sachen irgendwie entstanden. Und ich meine, klar, jetzt habe ich meine Bookerin und jetzt ist alles so natürlich ein bisschen mehr Kohle halt auch und einen Flug gebucht und dann ein Hotel und hast du noch dies und das und man hat dann auch so ein bisschen so ein Team hinter sich. Ja, es ist schon alles sehr durchgebucht oder es ist halt sehr krasses Business irgendwie geworden. Ja, aber ich glaube, ich lasse mir das trotzdem den Spaß da auch nicht nehmen. Also ich, wie gesagt, spiele halt nach wie vor Vinyl und versuche dann auch immer Clubs oder auch Festivals zu spielen, wo man jetzt nicht irgendwie 3 Kilometer weg ist von den Leuten, weil ich mag das halt auch so gerade die Mucke, die ich spiele, entsteht, glaube ich, auch sehr viel so Hedonismus.
Mhm.
Was bei anderen Musikrichtungen vielleicht dann nicht so ist. Und wenn die Leute so weit weg sind, das finde ich immer so schade. Also man macht ja dann immer auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Späßchen. Irgendwie man kriegt ja dann auch immer so seinen Rider, eine Flasche Wodka oder was auch immer man haben will. Und dann wird es halt auch geteilt mit den Leuten.
Ja.
So. Und das
ja.
ist auch irgendwie cool. Und ich brauche ja. das dann halt auch. Ne? Und da ist mir das dann noch wurscht, ob der Promoter sagt, jetzt einfach eigentlich nur für dich. Und wo ich sage, ja genau, ich trinke auch eine ganze Flasche Wodka am Abend. Danke. So, so weit ist es noch nicht gekommen.
Dann ist es doch nicht mehr so lange mit dem Leben. Ne?
Ja, wenn genau. So. Alkoholvergiftung.
Durchgebisnet und Social Media. Ist das eine wichtige Komponente? Ich weiß, du machst Social Media.
Ja.
Meinst du, es ginge ohne oder ist das es muss einfach sein, weil...
Ja, ich habe es auch überlegt, also ich habe mir sehr lange davor gesträubt, irgendwie Instagram zu haben, weil ich dachte so, boah, ich habe Soundcloud irgendwie, ich habe Facebook, ja, das reicht ja irgendwie, man will den Leuten ja auch nicht auf den Sack gehen und habe dann aber das Instagram, glaube ich, auch vor 2 Jahren oder so angelegt irgendwie und fand es dann aber auch spannender, weil irgendwie, du kannst, glaube ich, auch nicht so viel Text verfassen wie jetzt bei Facebook oder so. Und das fand ich dann auch ein bisschen einfacher. Und ich versuche das aber schon sehr musikspezifisch halt zu halten, irgendwie und auch mal einen Spaß zu machen und so. Ne? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja so eine Gruppe, die heißt The Worst Techno Memes Ever.
Natürlich, love it.
Und wer ist Moderator dieser wunderbaren Gruppe? Also das war auch...
Echt?
Ja. Das war so cool, ja. Ja.
Also ich bin letztens erst eingetreten.
Ja.
Feier ist halt
das
so
ist mega,
hart.
Oder?
Ja. Aber wirklich.
Das ist so lustig. Ich bin, glaube ich, seit 2 Jahren oder so da und habe dann natürlich auch so das ein oder andere Meme gepostet. Nein, auf jeden Fall komme ich halt morgens runter und genau, wollte mich mit einem Freund von mir treffen, mein neues Studio irgendwie fertig machen und guck so kurz mal Facebook und da stand dann so, also der Besitzer von der Gruppe has invited you to become a moderator from the worst techno memes ever group. Und ich dann so, oh my God, da habe ich mich ja voll gefreut und so der Kumpel von mir meinte, dachte so, oh my God, was ist passiert? Du hast einen geilen gekickt, du spielst in der Panorama bei diesem, das ist so, nein, es ist viel besser. Und er so, was kann er noch besser? Ich bin ein Moderator. Und dann hat er so, komm, erstmal Champagner holen. Und dann war so ein kleines Pikolöchen irgendwie geholt.
Ich empfehle wirklich allen HörerInnen, falls ihr nicht schon Mitglied seid, das ist einfach wirklich the worst Techno-Memes ever. Sind sie tatsächlich auch gerade ist Techno-Dust hoch im Kurs.
Ja,
ne?
Genau. Es gibt ja immer so ein paar Themen, so Techno-Dust oder
guckt's euch an, es ist wirklich the worst Techno-Memes
genau.
ever. Wie sieht denn für dich eigentlich ein gelungener Abend aus? Jetzt müssen wir mal hier wieder die Kurve kriegen.
Genau. wenn ich jetzt auflege oder nicht auflege oder generell?
was macht so einen guten Clubabend aus?
Ja, genau, doch, ich weiß. Ist ja gerade erst passiert vor 2 Wochen. Ich habe beim Heideglühen gespielt und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, weil erster Gig seit langem mal wieder in Berlin. Und ich sollte, glaube ich, um 6 Uhr morgens oder so spielen. Ne? Und ich habe dann auch irgendwie, ein Freund von mir hat den Anfang auch gemacht und ich so, ich gehe da schon mal hin um 1 Uhr, alles klar. Weil ich wollte einfach mal wieder so mich mit Freunden treffen, bin auch mit Freunden dahin und mal einfach wieder Spaß, einfach mal wieder auch was trinken oder so. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dahin, habe irgendwie was getrunken, Freunde getroffen, gequatscht, gelacht und irgendwann hatte ich dann auch so ein bisschen einen Tee und dann musste ich halt auflegen und ich glaube, das war echt cool. Also ich glaube, ich habe danach ziemlich viele Komplimente bekommen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und warum war das so? Weil ich war zu Hause, ich habe irgendwie Freunde von mir getroffen, die ich halt schon länger kenne, man interagiert ja ganz anders mit Leuten, die man halt schon länger kennt, als jetzt mit irgendwie neuen Leuten oder so. Man hat irgendwie was getrunken, man kannte die Leute da im Club und die Anlage ist irgendwie gut und es war schön. Ich wusste halt auch, dass sich da auch einige andere Leute drauf gefreut haben, dass ich da mal wieder spiele und das war echt schön und ich habe dann irgendwie 3 Stunden gespielt. Also ich mag es natürlich auch gerne, wenn man halt eine lange Spielzeit hat. Und da kann man halt auch wirklich so ein bisschen was aufbauen und muss dann nicht nur 1 Stunde Shepard-Techno irgendwie durchspielen oder halt, mache ich ja eh nicht, aber halt muss da nicht 1 Stunde so auf die 12, sondern kann halt richtig irgendwie so schön was aufbauen. Und es war echt ein wahnsinnig schöner Abend. Und ich glaube, ich war dann auch so bis 13 Uhr oder so da, bis ich dann gemerkt habe, ich muss ja nach Hause, ich muss ja da noch irgendwo. Ich habe, glaube ich, noch in Genf gespielt am nächsten Tag. Das war dann auf jeden Fall eine kurze Nacht, aber das war es auf jeden Fall wert. Ja. Also es hat Spaß gemacht.
Ja. Also erstens hört sich das nicht arrogant an, wenn du sagst, du hast viele Komplimente bekommen. Ich finde, man kann auch zu seinem Können stehen und wenn andere das anerkennen, dann ist das halt so.
Danke.
Das machen wir Frauen nämlich auch gerne. Ja. Ne? Einfach so.
Uns klein machen.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, stimmt.
Ne? Bloß nicht so auf die Hose, aber nee, scheiß drauf.
Ja.
Weißt du, dann spielst du
geil
halt
war,
gut.
Dann war's
ja,
halt auch
dann,
mal geil.
Genau, das ist halt einfach geil. Und zweitens, die letzte Frage. Hast du dir für 2020 was vorgenommen? Irgendwas Neues, was du noch nicht machst? Was du noch in deine Liste der vielen Dinge so hinzuaddieren kannst?
Also meine Wunschliste wird tatsächlich immer kleiner, jetzt da ich ja den Essential Mix irgendwie gemacht habe. Ich habe da auch jetzt mal drauf geguckt. Ich bin gerade dabei, ein Album zu produzieren. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Das kommt nächstes Jahr raus. Und da gibt es eine Albumtour dazu. Was mache ich denn sonst noch Neues? Ich hatte echt überlegt, so ein bisschen mal musikmäßig so ein bisschen oder vielleicht vom Plattenladen her so eine Art Distribution irgendwie zu machen für meine eigenen Sachen. Hab dann aber festgestellt, das ist mir alles viel zu anstrengend. Also ich glaube, das wäre so das letzte Glied, was wahrscheinlich noch fehlt. Ansonsten habe ich alles gemacht. Ich habe jetzt ja auch neues Studio auch, ne, mit dem alten Münchner Leiter weggentrifiziert worden. Das ist jetzt auch fertig und ist irgendwie ein echtes, wie sagt man, so ein Spaceship. Und da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen. Es gibt einige neue Geräte, die ich noch nicht so gut kenne. Das steht auf jeden Fall für 2020 an. Genau, dass ich auf jeden Fall so ein Crack werde auf allen meinen Geräten, wird wahrscheinlich 2020 auch nicht ganz funktionieren, aber dass das Album rauskommt und dann einfach irgendwie fleißig sein die ganze Zeit. Ne?
Also Cindy bleibt nicht stehen, geht immer weiter, sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir für die
Liebe
Einladung.
Liebe Grüße auch an deine Tochter, die quasi ohne dich auskommen musste in den letzten 1,5 Stunden oder so.
Genau.
Ich freue mich sehr, dass du da warst.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Das war also Cindy, eine tolle Frau, die lieber gern alles allein in die Hand nimmt, damit man ihr es einfach nicht mehr wegnehmen kann. Gutes Konzept, wie ich finde. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Gästewünsche habt, schreibt einfach mal eine PN bei Instagram oder ihr hinterlasst einen Kommentar, zum Beispiel bei Apple. Wir hören uns dann ganz bald wieder und bis dahin, wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.